Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wie schön, dass so viele gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute auch hier sind und bei der Taufe von meinem Vater mit dabei sein möchten. Und ja, ich habe die Aufgabe bekommen, heute zu predigen. Bin ich sehr glücklich drüber. Und wir feiern heute Taufe. Und ich frage mich dann immer, ja, es gibt bestimmte Dinge, die wir als Christen tun. Und dann ist es auch immer gut, darüber nachzudenken, ja, was bedeuten die eigentlich? Und wenn ich jetzt fragen würde, was bedeutet Taufe, dann wäre das bei einigen vielleicht gar nicht so eindeutig oder vielleicht ein bisschen verschwommen. Ja, man hat da irgendwie eine gewisse Vorstellung. Und man muss auch dazu sagen, dass es ehrlich gesagt gar nicht so viele Bibelstellen gibt, die wirklich tiefgründig erklären, was Taufe bedeutet. Es wird viel von Taufe gesprochen, dass Leute sich taufen lassen oder zur Taufe aufgefordert werden. Aber Bibelverse, die wirklich tiefgründig die Taufe erklären, gibt es gar nicht so viele. Und irgendwie wird in der Bibel einfach vorausgesetzt, dass Leute wissen, was das bedeutet. Und wenn ich jetzt einfach mal in die Runde fragen würde, was bedeutet Taufe, denke ich, die meisten würden sagen, ja, das hat irgendwie was mit Tod zu tun. Und dann stellt sich vielleicht auch die Frage, ja, warum ist das etwas, was man feiern sollte? Wieso sollte man den Tod eines Menschen feiern? Aber auch, worin besteht eigentlich die Verbindung zwischen Taufe und Tod? Und da möchte ich heute ein bisschen näher darauf eingehen. Und ja, einfach gucken, was sagt die Bibel? Wo besteht eben dieser Zusammenhang zwischen Taufe und Tod? Und was sagt das über unser Leben als Christen aus? Und dazu möchte ich ein paar Verse aus Römer 6 lesen. Römer 6, wir werden einen längeren Abschnitt, oder wir werden immer wieder auf Römer 6 zurückkommen, aber jetzt zuerst möchte ich einfach nur mal Römer 6, die Verse 3 und 4 lesen. Da heißt es folgendermaßen. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben werden. Wie gesagt, hier sehen wir das auch direkt, dass die Taufe mit dem Tod verbunden wird, insbesondere mit dem Tod von Jesus. Und ich stelle jetzt wieder die Frage, wieso ist das etwas, was man feiern sollte? Wieso sollte man den Tod eines Menschen feiern? Und ich denke, um das besser beantworten zu können, müssen wir einfach mal zurück an den Anfang der Bibel gehen, nochmal gucken, wie kam es überhaupt dazu, dass der Tod in diese Welt kam und welchen Zweck erfüllte er? Ja, und ich möchte jetzt nicht 1. Mose 3 alles vorlesen, aber vielleicht ganz kurz einfach zusammenfassen. Ich denke, vieles wird uns auch bekannt vorkommen, dass ganz am Anfang Gott eine perfekte Welt schuf. Er schuf den Garten Eden, er schuf zwei Menschen, er setzte sie in diesen Garten Eden hinein, gab ihnen die Aufgabe, diesen Garten zu bebauen und sich darum zu kümmern. Und in diesem Garten gab es zwei besondere Bäume. Einmal den Baum des Lebens und einmal den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott hat ihnen eben das alles zur Verfügung gestellt und gesagt, alles ist wunderbar, ihr könnt euch darum kümmern und ihr könnt von jedem beliebigen Baum essen, außer von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und er hat ihnen auch gesagt, dass an dem Tag, an dem sie von diesem Baum essen werden, dass diese Tat zum Tod führen wird. Und so kommt es dann auch. Wir lesen, dass die Schlange zuerst Eva und dann auch Adam verführt und dass sie von diesem Baum essen. Und dann sehen wir, wie Gott kommt und ihnen die Konsequenzen ihrer Taten erklärt. Und wir sehen, dass, so wie Gott vorher auch gesagt hat, dass die Sünde unmittelbar zum Tod führt. Nicht direkt zu einem leiblichen Tod, aber sie werden direkt in diesem Augenblick von Gott getrennt. Gott ist der Ursprung allen Lebens und somit erleben sie an diesem Zeitpunkt direkt schon einen geistlichen Tod. Und früher oder später würde das zu ihrem leiblichen Tod führen. Und jetzt möchte ich ganz kurz die Verse aus 1. Mose 3, Vers 22 und 23 lesen. Und dort heißt es folgendermaßen. Dann sagte er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst. Sonst wird er ewig leben. So vertrieb Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht wurde. Wir sehen, dass am Ende von dieser ganzen Situation, nachdem die Menschen gesündigt haben, dass Gott ihnen jetzt den Zutritt zu dem Baum des Lebens verwehrt und sie auch aus dem Garten vertreibt. Und vielleicht denkt der eine oder der andere, ja, das ist aber schon eine ziemlich harte Strafe. Vielleicht ist das eine zu harte Strafe. Ist die Strafe zu hart? Aber ich möchte uns eine Gegenfrage stellen. Ist der Tod ein Fluch oder ist er vielleicht nicht doch ein versteckter Segen? Ja, überlegen wir mal, denken wir mal darüber nach, was die Sünde alles bewirkt hat. Ja, wenn wir wieder über die Geschichte in 1. Mose 3 nachdenken, sehen wir, wie die Sünde alle Beziehungen zwischen Gott und Mensch zerstört. Ja, wir sehen, dass Adam und Eva im ersten Moment, wo sie von dieser Frucht gegessen haben, direkt Scham empfinden. Sie fühlen sich vor Gott bloßgestellt. Auf einmal haben sie Angst vor Gott. Sie verstecken sich. Es ist Misstrauen da. Vielleicht hat Gott gar nicht unser Bestes im Sinn. Ja, die Adam und Eva, die machen sich Kleidung aus Feigenblättern. Sie wollen versuchen, sich irgendwie besser vor Gott darzustellen, als sie es eigentlich sind. Ja, die ganze Beziehung ist auf einmal kaputt und zerstört. Auch die Beziehung zwischen Adam und Eva. Wir sehen, dass die Beziehung gar nicht mehr so ist, wie sie vorher gewesen ist. Auf einmal ist da Uneinigkeit. Auf einmal beschuldigen sie sich gegenseitig, wer denn jetzt was verbrochen hat. Ja, und man bemüht, doch nur ein bisschen besser dazustehen als der Nächste. Und das ist das, wozu Sünde führt. Sie macht alle unsere Beziehungen kaputt. Und jetzt stellt euch vor, Gott würde Adam und Eva von dem Baum des Lebens essen lassen. Und dann würden sie für ewig in diesem sündigen Zustand bleiben. Wäre das nicht eine viel größere Strafe? Wir sehen also, dass der Tod, obwohl es wirklich, ja, irgendwo auch eine Strafe ist, aber gleichzeitig birgt der Tod auch irgendwo die Hoffnung, dass wir von unserem sündigen Zustand befreit werden können. Die Frage ist, wie geht das? Wie kommt man dahin, dass der Tod nicht mehr dazu führt, dass wir ewig von Gott getrennt sind, sondern dass der Tod irgendwie dazu führt, dass wir von unserem sündigen Zustand erlöst werden können? Und dazu müssen wir uns wieder zurück an Ostern erinnern. Wir haben jetzt gerade erst vor 2 Wochen darüber nachgedacht oder nochmal ganz besonders gefeiert, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Auch wieder ein Tod, den wir gefeiert haben, irgendwie seltsam. Ja, und Jesus auch zu seinen Lebzeiten, er hat, wenn er von seinem Tod gesprochen hat, hat er es manchmal eine Taufe genannt. Eine Taufe, die ihm bevorstand. Ja, wieder auch diese Verbindung zwischen Tod und Taufe. Und das Wort, das im Griechischen benutzt wird, um Taufe zu beschreiben, bedeutet eigentlich ein Eintauchen oder auch vielleicht ein Tunken. Ja, das heißt, wenn Jesus von seinem Tod als einer Taufe spricht, dann sagt er eigentlich auch schon seine Auferstehung damit voraus, weil es eben nur ein vorübergehendes Eintauchen ist. Jesus würde einen Tod erleben, aber er würde nicht tot bleiben. Ja, und wir sehen, dass seine Auferstehung dann auch ein Beweis seiner Gerechtigkeit ist, dass Gott seinen Tod akzeptiert hat, ihn für gerecht erklärt hat und ihm das Leben wieder zurückgegeben hat, weil er keine Sünde begangen hat. Er ist wieder auferstanden. Und dadurch, dass er keine eigenen Sünden begangen hat, aber trotzdem gestorben ist, kann er jetzt seinen Tod benutzen, um für die Sünden anderer Menschen zu bezahlen. Er musste für keine eigenen Sünden bezahlen, aber er hat trotzdem diesen Tod auf sich genommen. Und jetzt möchte er das gebrauchen, um mit seinem Tod für die Sünden anderer Menschen zu bezahlen. Und so sehen wir, dass der Tod ist in der Tat die Konsequenz der Sünde. Aber es muss nicht eine Strafe sein. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Jesu Tod für uns in Anspruch nehmen können und unser sündiges Leben hinter uns lassen können. Und so wird der Tod plötzlich nur noch zu einem Übergang in die Gegenwart Gottes. Lass uns nochmal zu Römer 6 zurückkehren und nochmal diese Verse lesen, von 3 bis 5. Römer 6, Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Und das ist das, worauf Taufe deutet. Ja? Wir, indem wir uns taufen lassen, wir identifizieren uns mit Jesu Tod. Diese Verse reden davon, dass unser altes Leben vorbei ist, dass wir jetzt ein neues Leben haben. Die Frage ist, wie sieht dieses neue Leben aus und was genau hat sich verändert? Ja, lasst uns einmal weiterlesen in Römer, die Verse 6 bis 11. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus für Gott lebt. Und diese Verse sprechen davon, dass wir der Sünde jetzt gestorben sind, dass wir mit Jesus vereint sind, dass wir ein neues Leben und eine neue Identität besitzen. Und gleichzeitig hört man sich das alles an und es ist vielleicht ein bisschen schwer, das alles nachvollziehen zu können. Und man fragt sich, ja, wie kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen? Und ich denke, dass es eine Geschichte in der Bibel gibt, die das ein bisschen besser veranschaulichen kann. Und zwar in 1. Korinther 10, Vers 1 zu 2, spricht Paulus davon, dass die Geschichte, wo das Volk Israel durch das Rote Meer zieht, auch irgendwie diese Taufe versinnbildlicht. Ja, dort heißt es, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Ja, also Paulus sagt, es gibt irgendwie eine Verbindung zwischen der Taufe und dieser Geschichte, wo das Volk Israel durch das Meer gezogen ist. Und ich denke, wenn wir uns diese Geschichte kurz ein bisschen näher angucken, dann denke ich, bekommen wir ein bisschen besseres Verständnis, was Paulus hier meint in Römer 6 von der Sünde gestorben sein und das neue Leben, die neue Identität, die wir besitzen. Ja, wir finden diese Geschichte in 2. Mose und auch möchte ich einfach nur ganz kurz zusammenfassen, das Volk Israel, es befindet sich in Ägypten, die vermehren sich, der Pharao, der Herrscher in Ägypten, der sieht sich das alles an und der bekommt es mit der Angst zu tun. Er findet das gar nicht gut und er möchte diese Leute unterdrücken, weil er Angst vor ihnen hat. Sie werden zu viele, irgendwann könnten sie sich gegen uns wenden und ja, wie soll es uns dann gehen? Genau, und so fängt er an, sie zu unterdrücken und verpflichtet sie zur Sklavenarbeit. Er hat seine Armee, er kann das durchziehen. Gott sieht das alles und er schreitet ein. Er richtet die Ägypter mit 10 Plagen, obwohl Pharao immer wieder versucht, sich zu wehren. Er weigert sich, das Volk Israel ziehen zu lassen. Und letzten Endes, nach der 10. Plage, doch zeigt er sich einverstanden, er lässt das Volk Israel gehen, aber als sie weg sind, will er ihnen doch hinterherjagen. Er will sie wieder einfangen, er will sie wieder zurückbringen nach Ägypten. Und
So kommt das Volk Israel an dieses Meer. Gott teilt das Meer. Das Volk Israel geht trockenen Fußes hindurch. Pharao und seine Armee, sie jagen ihm hinterher. Aber das Volk Israel kommt auf der anderen Seite an und dann fällt das Wasser wieder zusammen und Pharao und die ganze Armee sterben da. Sie ertrinken in dem Meer. So, und ich denke, dass wir an dieser Geschichte eben ganz deutlich sehen können, wie auch das Volk Israel in dieser Situation durch den Tod des Pharao und seiner Armee auf einen Schlag ein ganz neues Leben und eine neue Identität bekommen hat. Ja? Als sie noch in Ägypten gelebt haben, war ihre Identität und ihr Leben davon abhängig oder von ihrer Beziehung zu dem Pharao abhängig. Ja, sie waren ihm gegenüber versklavt, er hatte die Armee, er konnte alles machen, was er wollte. Sie waren von der Willkür des Pharao abhängig. Alles, was er gesagt hat, das gilt, er konnte es durchziehen. Aber jetzt, nachdem sie durch das Meer gegangen sind und der Pharao und seine Armee gestorben sind, hatte der Pharao keinen Anspruch mehr. Er war tot. Was soll er noch für Ansprüche machen können? Er kann nichts mehr machen. Diese Gebundenheit, die vorher noch da war, die war jetzt mit dem Tod des Pharao vorbei. Und jetzt kamen sie auf der anderen Seite an und sie hatten ein neues Leben. Sie hatten eine neue Identität. Anstatt Sklaven des Pharao zu sein, waren sie jetzt dazu berufen, Priester Gottes zu sein. Anstatt ununterbrochen zu arbeiten, durften sie jetzt an jedem siebten Tag ruhen. Sie waren nicht mehr von der Willkür des Pharao abhängig, sondern sie konnten sich auf einen treuen Gott verlassen, der ihr Bestes im Sinn hat. Und jetzt war ihr neues Leben nicht mehr davon geprägt, was Pharao sagt, sondern davon abhängig, was Gott für sie vollbracht hat. Vorher waren sie ein unterdrücktes Volk, jetzt waren sie ein befreites Volk. Ein Volk, das jetzt Gott dienen darf. Und ich denke, genauso ist es auch mit der Taufe. Mit der Taufe untergehen wir einen symbolischen Tod. Das alte Leben lassen wir hinter uns. Alles das, was uns früher ausgemacht hat, das bleibt hinter uns. Früher waren wir auch dem Teufel ausgeliefert. Wir waren von der Sünde versklavt. Wir waren unfähig, uns selbst zu befreien. Wir waren gebunden an diese Sünde. Vielleicht haben wir uns sogar vorgestellt, dass es so viele Dinge gibt, die ich aufgeben müsste. Was wäre das für ein Leben, wenn ich das alles aufgeben müsste und ohne damit leben müsste? Aber wenn wir zu Gott finden, an ihn glauben und von ihm gerettet werden, nimmt das alles ein Ende. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Gott bricht diese Gebundenheit an die Sünde. Wenn wir tot sind, hat der Teufel keinen Herrschaftsanspruch mehr über uns und auch nicht die Sünde. Wir sind befreit. Aber die Taufe symbolisiert nicht nur den Tod, sondern auch die Auferstehung. Und jetzt, wo wir zu Gott gekommen sind, sind wir gerecht in Gottes Augen. Gott gibt uns den Heiligen Geist, mit dem wir die Sünde in unserem Leben überwinden können. Und wir dürfen jetzt daran ruhen, in dem Wissen, dass Gott alles vollbracht hat. Und wir dürfen uns an diese Verheißung klammern, die Jesus selber ausgesprochen hat in Johannes 5, Vers 24. Da sagt er, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wenn wir uns das Leben der Israeliten in der Wüste danach angucken, sehen wir, dass sie trotzdem, obwohl sie eigentlich befreit sind, der Pharao ist tot, er hat keine Macht mehr über sie, trotzdem passiert es immer wieder, dass sie in alte Denkmuster zurückverfallen, dass sie sich irgendwie das alte Leben zurückwünschen, obwohl es das gar nicht mehr gibt. Der Pharao ist tot, er hat keine Ansprüche mehr über sie. Aber so ist das manchmal auch mit uns. Auch wenn wir gerettet sind und jetzt Gott angehören, kommt es immer wieder vor, dass wir auch in Sünde fallen. Und deswegen, wenn wir jetzt hier in Römer 6 nochmal weiterlesen, die Verse 12 bis 14, da geht Paulus auch nochmal darauf ein. Und er sagt hier Folgendes. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Die Taufe macht uns nicht perfekt. Aber Paulus fordert uns hier darauf auf, auch wenn wir in unserem weiteren Leben weiterhin keine perfekten Menschen sind, wir werden weiterhin in Sünde fallen, aber er möchte, dass wenn es dazu kommt oder wenn wir in dieser Versuchung stehen und wir mit der Sünde kämpfen, sagt er, erinnert euch daran, dass ihr in Christus jetzt eine neue Identität bekommen habt, dass das alte Leben gestorben ist, das ist jetzt Geschichte. Es gibt nichts mehr, was irgendeine Macht über euch ausübt, ihr seid frei. Gott hat euch befreit. Ihr seid Kinder Gottes. Und er möchte euch die Kraft geben, die Sünde zu überwinden. Und wenn wir in diesem Kampf stehen, dann möchte er, dass wir uns daran erinnern, an das, was diese Taufe eben symbolisiert. Und das ist es eben, was Taufe bedeutet. Taufe deutet auf einen Tod. Und es ist in der Tat ein Grund zum Feiern. Warum? Weil wir mit der Taufe bezeugen, dass unser altes Leben, das uns zu Sündern gemacht hat, das bedeuten würde, dass wir eine Ewigkeit getrennt von Gott leben müssten, dass das alles jetzt ein Ende hat. Und Gott uns ein neues Leben gibt, eine neue Identität, befreite Kinder Gottes, die in Abhängigkeit von ihm leben dürfen. Und das ist einfach wunderbar. Deswegen ist es wirklich angebracht, dass wir heute diese Taufe feiern und gemeinsam uns freuen darüber, dass Menschen auch heute noch immer noch die Gelegenheit haben, zu Gott zu finden und Befreiung zu finden. Lass uns beten.